Wenn der Brunnen austrocknet, wenn nichts mehr drin ist, wenn geistlich scheinbar nichts mehr läuft, das ist eine Situation, die gehört zu unserem Leben als Christen, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Der Brunnen ist einfach trocken. Ich ziehe meinen Eimer hoch, ich grabe, ich mache, ich tue, aber es kommt einfach nichts. Ich empfinde kein Wasser. Ich bleibe durstig. Was machen wir mit diesem Phänomen des trockenen Brunnens? Einige Ursachen für geistliche Trockenheit. Ich gebe in dieser Botschaft nur ein paar Ideen. Wir tauchen nicht sehr tief, aber einfach ein paar Ideen dazu. Eins kann natürlich sein, Verschweigen in Ausharren in erkannter Sünde und Unversöhnlichkeit. Das heißt, ich spüre die Sünde, aber ich bekenne sie nicht. Ich halte sie im Verborgenen. Ich gebe die Liebe, die Vergebung Gottes nicht weiter. Verschweigen in und ausharren in erkannter Sünde und Unversöhnlichkeit. Etwas, worauf Teresa von Avila bildhaft hinweist, ist die geistliche Faulheit. Wenn ich einen Brunnen habe und ich erwarte, dass das Wasser immer da so hoch sprudelt und ich oben nur die Zunge rausstrecken muss und trinken kann, dann habe ich mich getäuscht. Es gehört zum Leben mit Jesus auch, dass wir graben, dass wir suchen, dass wir meditieren, dass wir kontemplieren. Es gehört zu unserer Würde als Partner und Jünger Jesu, nachdem die geistliche Kindheit vorbei ist, dass wir tatsächlich auch das Wasser holen. Und manche holen es einfach nicht. Sie warten beständig auf den Regen. Und er kommt zwar auch mal, aber irgendwann hört er mal auf und wir sollen graben. Auch das ist wichtig. Es gibt einfach ungünstige äußere und innere Umstände, hormonelle Umstände, Arbeitsumstände, Kinder, die schreien, Stress. Es gibt diese Zeiten, die dazu führen, dass ich Gott ganz einfach nicht mehr so empfinden kann. Und das darf so sein. Die Lösung liegt in der Versöhnung, die Lösung liegt in diesem getrosten Warten, die Lösung liegt in kleinen Momenten der Berührung, aber es gibt einfach Umstände, die mich so stressen und mich so austrocknen, dass es einfach nicht mehr so leicht ist, das Wasser zu schmecken, auch wenn es da ist. Und schließlich kann es auch sein, dass Gott selber aus guten Gründen das Wasser zurückhält. Gott geht weg. Er geht an einen Ort, wo wir ihn nicht mehr sehen. Er versteckt sich, er ist nahe, aber er ist nicht mehr so zu empfinden. Und es ist seine Entscheidung. Er macht das so. Und um diesen Aspekt soll es unter anderem auch heute gehen. Als Ursache für geistliche Trockenheit ist ganz einfach, dass Gott den Brunnen trockenlegt. Ich stelle euch drei häufige Phasen geistlichen Lebens vor, auf die wir immer wieder treffen, die auch beschrieben werden immer wieder. Es ist etwas schematisch, es gibt fließende Übergänge und man kann zwischendurch auch mal vorübergehend in eine der anderen Phasen wechseln. Und doch meine ich festgestellt zu haben, jetzt in den vielen Jahren der Seelsorge und der Erfahrung auch mit mir selbst, es gibt diese Phasen. Die erste Phase ist die Kindheitsphase. Wir lernen Gott näher kennen. Er ist uns sympathisch. Toll, Gott. Wir kontaktieren ihn. Wir nehmen Kontakt mit ihm auf in der Umkehr. Es gibt gelegentliche Küsse, Zärtlichkeiten, Intimitäten, Erlebnisse mit Gott. Wir lernen ihn kennen. Johannes im Kapitel 2 seines ersten Briefes sagt das so: Ihr Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden vergeben sind. Und weil ihr den Vater habt. Und das heißt, ihr Kinder, ich schreibe euch, die ihr den Vater erlebt, die ihr Gott erlebt, die diese Herrlichkeit erleben, dass Sünden weggewaschen werden. Und das ist so eine gute Phase. Oh, happy day. Oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Dieses Glück, dieses Erleben, es ist eine wunderbare Sache. Und viele haben das gar nicht gehabt und sollten wirklich dort mal hinein. Das ist auch das Verdienst der charismatischen Bewegung, meiner Ansicht nach, dass sie die Kindheitsphase wieder betont hat. Dass man Gott erleben kann, dass man ihn schmecken kann, dass da etwas funkt, die Zärtlichkeit Gottes. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Nur, es ist eine Phase. Dann haben wir die Phase der jungen Männer, junge Frauen. Ihr jungen Männer, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ihr habt gekämpft. Ihr habt eure Spuren schon ein Stück abverdient. Das ist die Phase, wo wir Gott lieben lernen. Gefühlsmäßig und auch praktisch. Wir lernen den Gehorsam, wir lernen Disziplin. Es ist eine Phase, die so gekennzeichnet ist durch die Stichworte Wasser, Werke, Wüste. Wasser bedeutet, wir empfangen Wasser, wir lernen zu graben, wir haben auch verschiedene Regenerlebnisse. Es sind aber auch die Werke da, wir tun etwas für Gott, wir setzen uns ein. Wir lernen Gehorsam, wir lernen zu lieben, aber auch die Wüste gehört dazu, als vorübergehende Episoden, wo Gott sich verabschiedet und wo es dann wirklich darum geht, dass wir trotzdem an Gott festhalten. Es ist die Zeit der Bewährung. Es ist die Zeit, wo Gott immer wieder kommt, uns immer wieder dient, wo wir etwas für ihn tun. Eine sehr lebendige Phase ist das. Und manchmal geht diese Phase Jahre, manchmal geht sie auch Jahrzehnte, das ist ganz verschieden. Wir sind jung und kräftig im Glauben und es läuft etwas und wir fallen nicht gerade bei jedem bisschen um. Ich denke, diese beiden Phasen sind einigermaßen bekannt. Was weniger bekannt ist, ist, dass es noch eine weitere Phase gibt. Ihr Väter, ich schreibe euch, weil ihr den Vater erkannt habt. Nicht, weil eure Sünden vergeben sind, nicht, weil ihr den Bösen überwunden habt, sondern weil ihr den Vater erkannt habt. Was heißt das? Er ist einfach da. Wir sind da. Er ist da. Er ist uns vertraut geworden. Und dann gibt es eine neue Ebene, die Väter und die Mütter Gott wirklich lieben. Und zwar auch dann, wenn er nicht da ist. Er ist natürlich immer da, aber er zeigt sich nicht immer, er manifestiert sich nicht immer. Gott auch dann lieben, wenn alles in meinem Leben im Widerspruch zu dem steht, was er verheißen hat. Wenn Isaak nicht kommt, wenn all mein Bibellesen im Moment nichts fruchtet, wenn Krisen sich ereignen, wenn die Gefühle wegbleiben. Eine ganz wichtige Phase. Die Liebe zu Gott reift aus. Sie ist nicht mehr davon abhängig, ob irgendwas geschieht, ob es irgendein Resultat in meinem Leben gibt, ob ich wieder mal irgendeine Veränderung nachweisen kann. Oh, da merke ich jetzt, da läuft was in meinem Leben. Oder ob ich ein Wunder erlebe. Oder ob meine Gebete erhört werden. Meine Liebe wird immer unabhängiger von Liebeserweisungen Gottes. Die brauche ich nicht mehr. Gott ist sowieso da, Gott liebt mich sowieso. Das bedeutet aber auch, ich kann ihn lassen. Er muss nicht mehr meine Wünsche erfüllen. Er darf auch mal ganz anders. Ich akzeptiere ihn als den Deus absconditus, als den verborgenen Gott, der sich nicht immer offenbaren muss. Das bedeutet auch unter Umständen, dass ich nicht mehr so viel bete, Das heißt, ich bete eigentlich mehr, aber gleichzeitig bete ich weniger, weniger mit Worten, weil ich einfach so weiß, der macht es schon irgendwie gut, Gott. Aber es ist schwieriger, ihn zu beweisen. Es ist schwieriger, sein Handeln zu erklären. Vieles ist rätselhaft, aber ich liebe ihn und ich lasse ihn. Und ich lasse auch mich. Ein Vater weiß, wer er ist. Ein Vater muss nicht dauernd sich den Puls fühlen und nachweisen, dass er ein guter Christ ist, dass er gut genug ist für Gott. Das ist alles irgendwie abgehakt. Er kennt seine Schwächen, er kennt aber auch seine Stärken. Er kann sich lassen und er kann auch Gott lassen und er kann auch andere Menschen lassen. Er muss nicht immer alles verändern. Er kann sich auch mal zurücklegen. Man könnte hier noch als drittes Stichwort liegen nennen. Ein Vater kann sich auch mal hinlegen. Muss nicht dauernd aktiv sein. So wie Luther diese väterliche Aussage gemacht hat: Ich setze mich in die Beiz und trinke ein Wittenbergisch Bier und nebenbei läuft das Evangelium in der ganzen Welt. So sinngemäßes Zitat. Er hat es wirklich irgendwo verstanden. Die Rechtfertigung ist bei ihm in eine solche Tiefe gegangen, dass er loslassen konnte. Die Väter können loslassen. Aber es ist auch eine Zeit der Dunkelheit. Es ist eben auch die Phase, wo vieles nicht mehr so aufgeht. Wo die Erlebnisse, die man als Kind gemacht hat, nicht mehr so da sind, vielleicht sogar für ganz lange Zeit ausbleiben. Der Brunnen ist trocken. Die Dusche kann nicht mehr angestellt werden. Der Regen bleibt aus. Das Spürbare, das konkrete Gotteserlebnis nimmt ab. Das sind drei Phasen. Natürlich kann man dann von Phase 3 zwischendurch auch mal wieder in Phase 1 zurückkommen, aber es ist seltener als früher. Ich habe einen 45-jährigen, 49-jährigen Mann jetzt in der Beratung, der erst als Erwachsener zum Glauben gekommen ist und ein sehr aktives Leben hinter sich hat. Ein sehr aktives Leben, hat sich ganz stark in der Gemeinde eingesetzt, hat sehr viel auch für seinen Pastor getan. Ein Mann, ein Bijou von einem Mann, kräftig und stark, hat viel gekämpft. Und der kam dann jetzt kürzlich an den Rand eines Burnouts und fing an, in sich Zorn zu spüren gegen seinen Leiter, Zorn gegen die Christen, die ihm die Arbeit wegnehmen. Und wir arbeiten jetzt an diesem Übergang zur Vaterschaft und Mutterschaft. Und er merkt irgendwo, es ändert sich einfach alles und er lernt jetzt zu lassen. Und dann hatte ich ein interessantes Bild. Ich sah ihn auf verschiedenen Pferden und er hat diese Pferde eingeritten. Und ich sah ihn immer wieder auf einem Pferd und mit aller Kraft hat er sich auf diesem Pferd gehalten und hat dieses Pferd gebändigt und hat es gezähmt und dann kam das nächste Pferd und noch ein Pferd und noch ein Pferd. Und dann plötzlich wechselte die Szene und ich sah ihn in einer Kutsche, die von mehreren Pferden gezogen wurde. Und er saß in dieser Kutsche und hielt die Zügel und er ritt die Pferde nicht mehr ein, sondern die Pferde haben ihn gezogen. Und das ist für uns jetzt, für unsere Weiterarbeit, so ein Grundlagenbild. Darum geht es jetzt, dass er zur Ruhe kommt, dass er loslässt, dass er nicht mehr Pferde einreiten muss, dass er auch die jüngere Generation in der Gemeinde getrost ohne Neid ans Ruder bringen lassen kann und dass er mehr der ist, der auch sich Zeit nimmt für Gott, der sich von Gott dienen lässt und nicht immer etwas machen muss. Drei häufige Phasen geistlichen Lebens. Es gibt ein Bild, eine Pietà von Sieger Köder aus einem seiner Kreuzwege. Und dieses Bild zeigt in großartiger Weise die dunkle Nacht und zeigt auch die Wahrheit, wenn der Brunnen trocken wird. Maria, an den Kreuzesstamm gelehnt, hält den toten Jesus in ihrem Arm. Er kann nichts mehr für sie tun. Er ist tot. Sie hält ihn aber trotzdem in ihrem Arm. Auch jetzt noch. Die Liebe ist stärker als der Tod. Sie kündigt ihm nicht ihre Liebe. Sie ist nicht enttäuscht. Es ist für sie selbstverständlich, dass sie auch den, der sie nicht mehr anschaut, den, der nichts mehr für sie tun kann, den, der scheinbar seine Verheißungen nicht erfüllt hat, trotzdem in den Armen hält. Wenn wir uns den oberen Teil näher anschauen, Jesus ist von ihr abgewandt. Sie lehnt sich an seinen Hinterkopf. Er schaut sie nicht mehr an, aber sie schaut immer noch ihn an und hält an ihm fest. Es gibt kaum eine eindrückliche Illustration, Bild über die dunkle Nacht, wo Gott scheinbar tot ist, wo er nichts mehr für mich tut, nichts, was ich irgendwie nachweisen könnte, aber ich halte fest, ich lasse mich nicht beirren. Und dann seht ihr diese Taube da. Es ist so ein schönes Bild, die den Olivenzweig im Schnabel hat. Ganz tief im Herzen ist die Taube. Sie leuchtet Licht in der Dunkelheit. Christus in mir, Licht in der Dunkelheit. Die Taube ist schwach. Sie wirkt so, als wenn sie gerade noch sich da oben halten kann. Aber sie ist da. Tief im Herzen brennt noch das Licht der Hoffnung. Die Auferstehung kündigt sich schon an. Aber im Moment ist noch alles dunkel. Aber sie ist doch da. Und das ist unsere Herausforderung, die wir schon längere Zeit, die meisten von uns mit Jesus unterwegs sind, dass wir in diesen Zeiten der Dunkelheit weitermachen, uns nicht beirren lassen. Frage ist allerdings, woher weiß ich das, was jetzt hier läuft? Und da würde ich gerne zum Schluss ein paar Impulse geben, Hinweise, die darauf hindeuten könnten, dass es sich nicht hier um Schuld handelt, sondern ganz einfach um Gott, der in seiner Liebe zu mir mich trockenlegt. Die Blumen wachsen. So wird es in der Literatur beschrieben. Die Blumen wachsen, das bedeutet, derjenige, dessen Brunnen trockengelegt ist, der Gott nicht mehr erlebt, denken wir an ein typisches Beispiel der jüngsten Zeit, Mutter Teresa. Sie selbst war vollkommen trocken, aber für andere ist das Wasser immer noch geflossen. Das heißt, wenn man in ein solches Leben hineinschaut, merkt man, es blüht und wächst. Nur für denjenigen selber ist das dummerweise verborgen. Der sieht seine eigenen Blumen nicht mehr. Aber da wächst etwas. Ein weiterer Hinweis, die Sehnsucht nach Gott. Wer über längere Zeit in Sünde lebt, sich von Gott abgetrennt hat, der entwickelt eine Allergie gegen Gott, aber ganz sicher keine Sehnsucht. Dort, wo bei einem trockenen Brunnen die Sehnsucht nach Gott noch brennt, da wissen wir, Gott ist am Werk. Leiden an der Ferne Gottes. Warum leide ich denn an der Ferne Gottes? Warum wünsche ich mir denn so sehr, dass er wiederkommt? Weil ich ihn liebe und weil tief in meinem Herzen ich genau weiß, wer er ist. Ich kenne ihn. Sonst könnte ich gar keine Sehnsucht nach ihm haben. Und schließlich ein ganz interessantes Symptom, Geschmacklosigkeit an jener und an dieser Welt. Wer Gott nicht mehr erlebt aus Unreife, aus Faulheit, der sucht sich einen Ersatz. Der holt die alten Ziggis wieder hervor, die alten DVDs, die alten Kontakte, der stürzt sich wieder an irgendwelche Adrenalinausschüttungen. Aber wer am trockenen Brunnen Gottes leidet, von Gott verursacht, der erkennt einfach, nichts kann mir jetzt Ersatz bieten. Ich muss es aushalten. Die Welt wird geschmacklos, Gott wird geschmacklos. Das ist nicht so ganz einfach, wenn alles geschmacklos wird. Aber es gibt eben nicht die Ersatzlösung. Das sind einfach mal so ein paar Hinweise. Sehnsucht nach Gott. Es ist von außen betrachtet immer noch Wachstum da. Leiden an der Ferne Gottes. Geschmacklosigkeit an jener und dieser Welt. Und noch ein Punkt. In der dunklen Nacht stöhnen Menschen oft über ihre Schwächen. Und stöhnen über ihre eigenen Sünden. Und sagen dann in der Beratung, es ist wirklich, es wird immer schlimmer mit mir. Das ist ja entsetzlich. Wenn man dann aber nachfragt, merkt man, es sind die Schwächen, die sie schon immer hatten. Es sind keine neuen Schwächen. Es sind die alten Sachen, die alten Unvollkommenheiten. Aber jetzt in dieser dunklen Nacht werden sie außerordentlich schwer empfunden. Und da ist es der seelsorgerliche Auftrag, auch ein Stück zu entlasten. Diese schmerzhaften neuen Schwächen sind gar nicht so neu, die sind alt. Zum Schluss noch dieses Gebet. Gebet bei Unsicherheit in trockenen Zeiten. Was ist das jetzt? Was läuft hier? Liegt das an mir? Herr, du sorgst für mich besser, als ich für mich selber sorge. Ich kann nicht glauben, dass du Ratespiele mit mir spielst. Wenn die Trockenheit, die ich erlebe, auf einem Versagen meinerseits beruht, wirst du mir das klar machen. Und ich werde versuchen, das in Ordnung zu bringen. Aber ich werde mich keinen unbestimmten Zweifeln hingeben. Falls du mir nicht oder bis du mir nicht deutlich zeigst, was ich falsch gemacht habe, gehe ich davon aus, dass die Ursache für diese Trockenheit nicht in irgendeiner Schuld meinerseits liegt. Und in der ganzen Nacht fingen sie nichts. Und Jesus stand am Ufer. Amen.